durch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die so gar nichts erstmal mit Weihnachten zu tun hat. Jesus kommt nicht drin vor, Weihnachten taucht nicht auf. Also ein bisschen was aus einer ganz anderen Ecke. Aber ich glaube, wenn wir hinterher zurückschauen, dann werdet ihr feststellen, dass es doch eine Advents- und Weihnachtsgeschichte ist. Und genau, ich lade euch einfach mal ein, lasst euch mal drauf ein. Ich möchte euch heute mit in die Geschichte von Jakob hineinnehmen. Eine Person aus der Bibel, die vor langer, langer Zeit gelebt hat, in einer Kultur, die so komplett anders war als die heute, die uns Menschen des 21. Jahrhunderts aber an einigen Ecken dann doch sehr erstaunlich nahe ist. Jakob, könnte man sagen, ist ein Mensch mit einem inneren Vakuum. Ein Mensch mit einer inneren Leere. Und diese innere Leere, die treibt ihn an. Die will er stillen. Die möchte er unbedingt irgendwie gefüllt wissen. Zum Beispiel durch die Bestätigung und Anerkennung von anderen Menschen. Dafür war er sogar bereit, seinen Bruder zu betrügen und seinen Vater zu betrügen, indem er sich den Segen des Erstgeborenen erschlich. Was das genau ist, lassen wir heute mal weg. Aber er erschlich sich den Segen des Erstgeborenen und war bereit, sein älterer Bruder zu verkleiden und seinen blinden Vater vorzugaukeln, dass er Esau wäre und konnte sich dann so den Segen irgendwie erschleichen. Aber obwohl er jetzt diesen Segen des Vaters hatte, ging sein Plan nicht auf. Und statt das Haupt der Familie zu werden, statt Anerkennung und Bewunderung zu bekommen, statt ein großes Erbe verwalten zu können, muss er fliehen, weil sein Bruder Esau so einen Hass auf ihn hat, dass ihn unbedingt umbringen möchte und Jakob um sein Leben fürchten muss und dann abhaut. Mit nichts in der Hand, ohne irgendetwas von dem, was er sich erträumt hat, flieht er zu seinem Onkel Laban und sein Onkel nimmt ihn auf und er fängt dann dort an, für ihn zu arbeiten. Und an dieser Stelle springen wir einmal in den Bibeltext, über den ich mit euch heute sprechen möchte. Aus 1. Mose 29, Abvers 15. Nach einem Monat sagte Laban zu Jakob: Du sollst nicht ohne Bezahlung für mich arbeiten, nur weil wir miteinander verwandt sind. Sag mir, was willst du dafür haben? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber hat eine gute Figur und war wunderschön. Jakob liebte Rahel, deswegen sagte er: Ich werde 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. Laban antwortete Jakob: Bleib bei mir, ich gib's lieber dir als einem anderen Mann. Also arbeitete Jakob die folgenden 7 Jahre, um dadurch den Brautpreis für Rahel zu bezahlen. Die Zeit verging für ihn wie im Flug, weil er Rahel liebte. Danach sagte er zu Laban: Die 7 Jahre sind um, nun gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein. Doch am Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Laban gab Lea seine Sklavin Silpa zur Dienerin. Doch als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea neben sich. »Warum hast du mir das angetan?« stellte er Laban zur Rede. »Ich habe 7 Jahre für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen?« »Bei uns ist es nicht üblich, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten,« antwortete Laban. »Verbring die Hochzeitswoche mit ihr, dann kannst du auch Rahel haben. Aber du musst noch weitere 7 Jahre für mich arbeiten.« Jakob erklärte sich einverstanden. Nach der Hochzeitswoche gab Laban ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Rahel gab er seine Sklavin Billa zur Dienerin. Da schlief Jakob auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er arbeitete noch weitere 7 Jahre für Laban. Doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte: Der Herr hat meine Not bemerkt. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Schon bald wurde sie wieder schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Sie nannte ihn Simeon, denn sie sagte: Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Wieder wurde Lea schwanger und bekam einen weiteren Sohn und sie sagte: Ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Daher nannte sie ihn Levi. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte: Nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Juda. Danach bekam sie eine Zeit lang keine Kinder mehr. Soweit das Wort Gottes. Das Thema dieses Textes ist, wie Jakob mit dem Desaster seines Lebens umgeht. Sein Leben liegt in Trümmern, es liegt in Ruinen und die Frage ist, was macht er jetzt? Auf was setzt er jetzt? Wo wird er jetzt sein Glück finden? Wo wird er jetzt irgendwie Erfüllung suchen? Und was wir sehen ist, er sucht sie dort, wo ganz viele von uns sie auch suchen. Laban kommt zu Jakob und sagt, Mensch, ich finde es toll, dass du für mich als mein Verwandter für mich arbeitest, aber umsonst soll es auch nicht sein. Was willst du von mir haben? Und Jakob antwortet, ich werde 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. Und hier ist die Antwort. Jakob sucht die Erfüllung dort, wo alle möglichen Filme und Bücher der letzten Jahre und Jahrzehnte sie auch suchen, nämlich in der einen großen, wahren Liebe. Bei der einen Person, die mich kennt und die mich liebt wie kein anderer sonst. Bei der einen Person, die mich rettet, die mein Leben reich macht, die mich sättigt, die mich stark macht. Bei der einen großen Liebe. Rahel war eine außergewöhnliche Schönheit, das sahen sofort alle. Sie war sexy, sie war anziehend, sie war attraktiv. Es heißt, Rahel hatte eine gute Figur und sie war wunderschön. Und Jakob verliebte sich Hals über Kopf in sie und bietet seinem Onkel 7 Jahre Arbeit für sie an. Man muss jetzt wissen, 30 bis 40 Schekel waren so das normale Angebot, was ein Mann damals der Familie machte, deren Tochter er heiraten wollte. Der Monatslohn lag so bei 1,5 Schekeln, kann man sagen. Was Jakob also hier bietet, ist unfassbar viel. Er bietet einen absurd hohen Preis und er verhandelt noch nicht einmal. Man könnte sagen, er hat seinen Verstand verloren vor lauter Liebe. Die 7 Jahre vergehen wie im Flug, heißt es. Und danach sagt er zu Laban, meine Zeit ist um, gib mir meine Frau, ich will zu ihr eingehen. Für den normalen Bibelleser ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, was er hier eigentlich sagt. Eigentlich sagt er nämlich, die Zeit ist um, gib mir meine Frau, ich will Sex mit ihr haben. Und so etwas ging damals eigentlich gar nicht. Die Ausleger sagen, das war für die damalige Zeit brutal anstößig, was die hier sagt. Das ganze Verlangen, die ganze Kraft, die in diesen Zeilen steckt, das ging gar nicht. Und so ein kleiner Tipp nebenbei, und so, selbst heute sollte man dem Vater seiner Geliebten, die man heiraten will, sowas nicht unbedingt ins Gesicht sagen. Was es aber deutlich macht, Jakob ist überwältigt von seinem emotionalen und auch seinem sexuellen Verlangen für Rahel. Er würde alles für sie tun. Er will sie und nur sie, nichts anderes. Sie ist alles für ihn, alles für ihn. Und die Frage ist, wie kommt das? Warum liebt Jakob so völlig entgrenzt? Warum liebt er so enthemmt? Ich meine, ja klar, er liebt sie, aber damals haben auch andere geliebt. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Das ist einfach die Art und Weise, wie Jakob mit dem Scheitern seines Lebens umgeht. Er guckt Rahel an und denkt sich, ey, wenn ich die haben könnte, ey, dann würde sich mein ganzes Leben ändern. Bis hier nur Trümmer und Drama und alles ist doof gelaufen. Aber wenn ich Rahel bekommen könnte, ey, dann wäre alles anders. Wenn ich die schönste Frau Hamburgs heiraten könnte, ey, wie krass wäre das denn? Endlich würde meinem Leben mal was Gutes passieren. Endlich würde etwas Gutes auf mein Leben strahlen. Endlich würde auch mal auf meinem Leben ein Stück Glanz liegen. Auf einmal wäre ich wer. Auf einmal würde mal etwas funktionieren. Auf einmal wäre endlich was Gutes, was in meinem Leben wäre. Und bevor wir jetzt ein bisschen über Jakob lächeln und so ihn zu einem emotionalen Krüppel machen, ist das nicht bei uns auch ähnlich? Ich meine, wir würden das natürlich niemals zugeben, das ist schon klar. Aber ist es nicht auch bei uns so, dass wir von unserem Partner wahnsinnig viel erhoffen und erträumen? Wir uns erhoffen, dass er das große Glück ist, die Person, die uns erfüllt und die Erfüllung in unser Leben bringt? Wir schauen doch auch die Filme, die uns sagen, ey, wenn du den einen findest, dann wird alles anders. Das ist das große Glück. Der wird dich nie enttäuschen. Er wird immer für dich da sein, er oder sie. Und wenn du sie oder ihn findest, dann macht alles Sinn. Er oder sie ist auf jeden Fall alles wert, stehen und liegen zu lassen. Hauptsache, du hast sie oder ihn und weh, du verpasst ihn. So reden wir eigentlich nur über Jesus normalerweise. Aber weil wir auch diese Filme schauen oder uns das in den vielen Filmen begegnet, stehen auch wir in der Gefahr, das irgendwie auf unseren Partner zu übertragen und unsere Hoffnung auf Glück und Erfüllung irgendwie an ihm zu hängen und das von ihm zu erwarten. Und ist es nicht deswegen auch öfter so, dass wir enttäuscht und frustriert sind, weil das dann vielleicht nicht so ist, nicht so leistet, wie wir uns das eigentlich erhoffen, ersehen, erwünschen? Die Geschichte geht weiter, natürlich muss die große Enttäuschung kommen. Jakob war schon nicht schlecht als Abzocker und Betrüger, aber sein Onkel ist der Meister. Als Jakob ihm sagt, ich arbeite 7 Jahre für dich, da denkt sich Laban, der Typ ist nicht ganz bei Trost. Der wird alles machen, um Rahel zu bekommen. Der Typ ist in unserer Hand. Als Jakob anbietet, ich arbeite 7 Jahre, was sagt Laban, beziehungsweise was sagt er nicht? Er sagt nicht, okay, einverstanden, wir haben Deal, so machen wir das. Sondern er macht einfach einen allgemeinen positiven Kommentar. Bleib bei mir, besser du als jemand anderes. Aber Jakob denkt sich, super, ich habe gehört, was ich hören wollte, mehr brauche ich nicht. Und dann arbeitet er 7 Jahre bis zur Hochzeit. Und damals hieß Hochzeit, das will ich uns kurz vergegenwärtigen, die Frau war voll verschleiert den ganzen Tag. Bei der Abholung von zu Hause, bei der Zeremonie, bei der stundenlangen Feierei. Erst in der Nacht, wenn der Bräutigam sie dann in sein Zelt führt, in das neue Heim, erst da sozusagen entblößt sie sich dann. Aber, und das ist auch nochmal wichtig, ne, damals gab es keinen Strom zu der Zeit. Und nach vielen, 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 vielen Stunden des Essens und des Trinkens und des Feierns und des Tanzens, kann da schon mal was passieren. Jakob denkt sich, oh, endlich Rahel. Und dann wacht er auf und Lea liegt neben ihm. Und das ist natürlich schon ein bisschen blöd, muss man an der Stelle mal sagen, ne? Jakob rennt auf jeden Fall zu Laban und ist stinksauer. Er sagt, ey, warum hast du mir das angetan? Du wusstest, ich arbeite 7 Jahre für Rahel und nicht für Lea. Warum hast du mich betrogen? Und Laban antwortet ziemlich abgekocht. Ich meine, er hat auch 7 Jahre lang Zeit gehabt, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Und er sagt, ey, bei uns ist es nicht üblich, dass die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten. Man würde jetzt vermuten, dass Jakob zurückhält und sagt, das ist mir doch total egal, wir beide hatten den Deal, es war klar, du wusstest, ich arbeite für Rahel und nicht für Lea. Aber das macht er nicht. Jakob sagt das nicht, er gibt einfach nach und ich glaube, wir können uns denken, warum. Als Laban sagt, bei uns ist es nicht üblich, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, da explodiert wahrscheinlich das Gewissen von Jakob. Da fährt es tief in ihn hinein, weil er checkt, ich werde hier so behandelt, wie ich mein Vater Jakob behandelt habe. So wie ich gesagt habe, ey, warum hast du mich betrogen? Hat mir mein Vater hinterhergerufen, warum hast du mich berufen, mich betrogen? Ich habe heute Nacht im Dunkeln meine Hand nach jemand ausgestreckt, von dem ich dachte, ich weiß, wer sie ist. Aber sie war es gar nicht. So wie mein Vater vor 7 Jahren im Dunkeln seine Hand ausstreckte, weil er ja blind war und sich sicher war, es ist Esau. Aber der war es gar nicht. Ich war es. Jakob weiß jetzt, wie es sich anfühlt, betrogen zu werden, belogen zu werden, ausgenutzt zu werden, hintergangen zu werden. Und Jakob ist fertig. Aber nicht nur Jakob ist fertig, Lea geht es ein bisschen ähnlich. Lea ist jetzt ja verheiratet mit Jakob und wir wissen nicht viel über sie, aber die paar Pinselstriche, die der Autor macht, geben uns genug Gefühl für das, was wir wissen müssen. Es heißt über sie in Vers 17, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel hat aber eine gute Figur und war wunderschön. Jetzt ist die Frage, was meinen glanzlose Augen? Will der Autor was über ihre Augen sagen? Also ist der Punkt des Verses, Lea konnte nicht gut gucken, aber Rahel war wunderschön und hatte eine gute Figur? Ich glaube nicht. Ich glaube, was er sagen wollte, ist, er wollte etwas über ihre Erscheinung sagen. Er will sagen, Lea ist glanzlos. Lea ist unattraktiv. Sie ist das Gegenteil von schön. Der Gegensatz zu ihrer wunderschönen Schwester, die alle bewundern. Und in deren Schatten sie aufgewachsen ist. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Laban Jakob die Lea unterjubeln will, weil das die einzige Möglichkeit ist, wo er denkt, dann werde ich Lea los, damit sie überhaupt irgendjemand nimmt. Lea ist die Ungewollte. Lea ist das hässliche Entlein. Sie ist die Abgelehnte. Die, die alle übersehen. Und die Frage ist, was hat sie mit diesem Loch in ihrem Herzen gemacht? Wie ist sie mit dieser Zerbrochenheit umgegangen? Der Text erzählt uns, dass sie mit Jakob 3 Söhne bekommen hat. Und interessanterweise wählt sie jedes Mal Namen, die im Hebräischen das Verlangen nach ihrem Mann Jakob ausdrücken. Vers 32. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meine Not gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Ruben ist abgeleitet vom hebräischen Wort sehen. Und das heißt, sie hofft, jetzt wo ich einen Sohn habe, jetzt wo ich ihm einen Sohn geboren habe, jetzt wird Jakob mich endlich sehen. Endlich wird er mich wahrnehmen. Endlich wird er mich sehen, dass ich doch seine Frau bin. Den zweiten Sohn nennt sie Simeon, was vom Wortstamm des hebräischen Wortes hören kommt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Sie hofft, dass Jakob jetzt endlich hört, sie ihr zuhört, sie ernst nimmt, anstatt immer nur zu sagen, ja, ich weiß, Lea. Dann kommt Levi zur Welt, was anhänglich bedeutet. Sie sagte, ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Wieder die Hoffnung, dass dieses Mal endlich Jakob sich ihr doch emotional zuwendet, ihr emotional gegenübersteht und zugewandt reagiert. Bei jedem Kind denkt sie, jetzt wird mein Mann mich lieben. Ich habe doch all diese Babys, ich habe ihm 3 Söhne geboren, ich bin doch jetzt die perfekte Frau, was willst du mehr? Wie versucht Lea ihr Loch zu füllen? Sie versucht es genauso zu machen wie Jakob, mit der Sehnsucht nach der großen Liebe, von der sie hofft, dass sie alles verändert. Auch sie denkt sich, wenn er mich liebt, dann ist alles anders. Wenn er mich liebt, dann hat endlich mein Leben Sinn. Wenn er mich liebt, dann werde ich endlich glücklich werden. Dann werde ich eine glückliche Ehefrau. Dann werde ich eine glückliche Mutter sein. Alles ist gut. Dann werde ich gesehen. Dann werden mich andere wahrnehmen. Dann bin ich wer. Aber nichts davon geschieht. Es wird sogar noch schlimmer zu der Zeit, wo sie unverheiratet war. Denn Jakob will sie nicht. Wessen Arme will Jakob? Jakob will die Arme ihrer Schwester, der Frau, in der sie ihr Leben lang, in dessen Schatten sie ihr Leben lang aufgewachsen ist. Ein ganz schönes Drama, was hier vor unseren Augen sich abspielt. Bevor wir uns anschauen, wo es hier Hoffnung gibt, 2 Gedanken. Jakob dachte, wenn ich Rahel habe, dann ist endlich alles gut. Und dann wacht er morgens auf und es ist leer. Ist es nicht so, dass in so gut wie allen Dingen, die uns im Leben begegnen und die wir absolut großartig finden und super und großartig, wo wir denken, das muss ich unbedingt haben und wir alles dran setzen, es zu bekommen, weil wir uns ganz, ganz viel davon versprechen, dass uns am Ende dann irgendwie eine Form von Enttäuschung einholt? Wir denken, wir haben endlich Rahel. Wir haben endlich Rahel. Aber am nächsten Morgen, es ist halt dann doch nur leer. Wir versuchen, unseren Traupartner zu heiraten. Wir versuchen, Kinder zu bekommen, weil wir denken, wow, Kinder sind sowas Tolles. Wir versuchen, im Job alles zu kriegen, was uns möglich ist, die Karriereleiter so hoch zu kommen, wie es irgendwie geht. Wir denken, oh, ey, wenn ich ein Haus haben könnte, wie geil ist das denn? Oder vielleicht auch noch eine schöne Dekoration im Haus, wie toll wäre das? Aber jedes Mal die gleiche Erfahrung. Die Nacht ist bezaubernd. Aber am nächsten Tag, in den nächsten Wochen, verlieren die Dinge irgendwie ihren Glanz. Und wieder machen wir uns auf nach den Dingen, von denen wir uns hoffen, dass sie uns dieses Mal Glück bringen, dass sie uns dieses Mal irgendwie erfüllen, dass sie dieses Mal das große Glück in unser Leben bringen. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir die Dinge unbedingt wollen und sie gut, wie gut sie auch sein mögen, sei es Ehe, Partnerschaft, Hobbys, Karriere, ein Dienst? Sie geben uns nur für einen Moment oder eine gewisse Zeit etwas, was wir von ihnen wollen und brauchen. Aber dann ist es irgendwie auch vorbei. Und es gibt eine Art, die Enttäuschung, die wir immer und immer wieder erleben und die uns immer wieder auf uns wartet. Und immer wieder ist dieses Vakuum da in uns, diese Leere, die dann auf einmal anspringt und die dann wieder uns auf die Suche macht. Was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Was als nächstes? Von was könnte ich jetzt meinen? Wo könnte jetzt Glück liegen? Wo könnte ich jetzt Erfüllung finden? Könnte es nicht sein, dass es für uns ganz wichtig ist, zu lernen und zu verstehen, dass alle Dinge und alle Menschen uns irgendwie enttäuschen werden, wenn wir riesige Hoffnungen in sie stecken? dass sie sich irgendwie entzaubern mit der Zeit und uns einfach nicht das geben, was wir uns so sehr von ihnen wünschen und hoffen. Wenn wir das nicht lernen und nicht verstehen, dann passieren zwei Dinge. Entweder wir werden immer diesen Dingen die Schuld geben oder den Menschen die Schuld geben. Ja, es war einfach nicht gut genug, es war nicht schön genug, es war nicht teuer genug, es hätte Besseres gegeben. Kein Wunder, dass es uns enttäuscht, kein Wunder, dass es nicht ausreicht. Und dann kaufen wir uns teurere, schöne, bessere Dinge. Oder wenn die Menschen uns enttäuschen, überlegen wir, ich brauche einfach neue Freunde, ich brauche einen neuen Partner. Das gibt mir einfach nicht das, was ich will. Oder aber der andere Weg ist, wir versinken selbst mit Leid. Wir geben uns selber die Schuld. Ja, war ja klar, dass ich die falsche Entscheidung treffe. War ja klar, dass ich den falschen Partner heirate. War ja klar, dass meine Kinder nichts werden. War ja klar, dass das Auto, was ich aussuche, irgendwie nicht das Beste ist. War ja klar. Die Wahrheit ist aber doch einfach die, dass die Dinge uns nicht das geben können, was wir unbedingt brauchen. Sie enttäuschen uns. Nicht immer und auf ganzer Linie, das will ich auf keinen Fall sagen. Aber sie können nicht füllen, was wir an Verlangen und an Sehnsucht in uns tragen und hoffen, was sie uns geben. Am nächsten Morgen wachen wir immer mit Leer auf. Und ein zweiter Gedanke. Jakob und Lea stehen hier vielleicht auch für zwei Lebensentwürfe, in denen wir bis heute unser Glück suchen. Jakob setzt auf Sex und auf Schönheit. Und er glaubt, wenn ich das bekomme, wenn ich mit der wunderschönsten Frau Hamburgs ins Bett bin und Schönheit um mich herum habe, mein ganzes Leben lang, dann wird da etwas in mir gestillt werden, dann werde ich glücklich sein, das erfüllt mich, dann bin ich am Ziel, dann habe ich Glück, dann habe ich Bedeutung, dann habe ich Wert, dann habe ich Identität. Aber er scheitert. Und Lea setzt auf den klassischen Weg, sie setzt auf Familie, sie setzt auf Ehe, auf Mutterschaft, auf Kinder. Sie denke ich, wenn ich das bekomme und wenn ich das leben kann, dann bin ich wer. Dann werde ich gesehen, dann habe ich Bedeutung. Dann gehöre ich dazu. Aber auch sie scheitert mit ihren Wünschen und mit ihren Hoffnungen. Beide Lebensentwürfe landen in der Enttäuschung. Und ich glaube, das ist für uns mega aktuell heute. Wenn du deine ganze Hoffnung auf Sex und Schönheit setzt, du wirst enttäuscht werden. Und wenn du deine ganze Hoffnung auf Ehe und Familie setzt und denkst, wenn ich das habe, dann ist alles gut. Du wirst enttäuscht werden. Es gibt dir nicht, was du zutiefst brauchst. Was aber machen Jakob und Lea dann mit der Sehnsucht nach der großen Liebe, die in ihnen da ist? Und ganz ehrlich, die findet sich auch bei uns. Wir sind doch auch nicht anders als Jakob und Lea. Wir sehen uns doch auch nach der einen großen Liebe. Die Lösung findet sich bei Lea. Bei Lea ist Folgendes zu beachten. Obwohl sie weiterhin Jakob vergöttert und sich wünscht, dass Jakob sich endlich ihr zuwendet und ihr Glück und ihre große Liebe wendet, ruft sie trotzdem zu Gott und kämpft und ringt irgendwie mit Gott. Sie sagt, Gott hat mich gesehen, Gott hat mich erhört. Sie ringt irgendwie mit Gott. Und sie ruft Gott nicht mit dem allgemeinen Gottesbegriff der damaligen Zeit an, das wäre Elohim gewesen, sondern sie spricht Gott mit dem persönlichen Bundesnamen Yahweh an, dem Gott, der sich Abraham, Isaac und Jakob persönlich vorgestellt hatte. Da ist also etwas Echtes zwischen ihr und Gott. Elohim war der allgemeine Begriff für Gott, den alle Kulturen kannten. Das war der Gott ganz oben auf der Leiter, der am obersten stand und den man unbedingt versuchte, irgendwie zufriedenzustellen, indem man tat, was er wollte und ganz sicher stand, dass man auf jeden Fall sich nicht mit ihm anlegte. Aber Yahweh war jemand anders. Er war derjenige, der die Leiter runtergeklettert war, der zu den Menschen gekommen war, der sich Abraham, Isaac und Jakob persönlich vorgestellt hatte, der einen Gnadenbund mit ihnen geschlossen hatte und der gesagt hatte, mit dieser Familie will ich meine Erlösungsgeschichte in diese Welt hineinschreiben. Diesen Yahweh ruft Lea an. Und an diesen Yahweh klammert sie sich. Auch wenn Jakob immer noch so ihr innerer Götze war. Sie kämpft mit Gott, sie ringt mit Gott und sie versucht irgendwie an diesen Gott ranzukommen. Und nach dem dritten Kind, da muss es irgendwie einen Durchbruch gegeben haben, irgendwie einen geistlichen Durchbruch, einen Moment, der alles verändert hat. Denn bei der Geburt des vierten Sohnes, der erwähnt sie Jakob gar nicht mehr. Da ist überhaupt gar kein Fokus mehr, gar kein Ziel mehr. Es hat nichts mehr mit Jakob zu tun. Stattdessen sagt sie nur noch, dieses Mal will ich den Herrn preisen. Und daher nannte sie ihn Juda. Was ist passiert? Irgendwie muss dieser Yahweh ihr begegnet sein. Irgendwie muss da eine Begegnung stattgefunden haben, die alles auf den Kopf gestellt hat, die alles für sie verändert hat, die ihren Blick weggelegt, gelenkt hat von zu sagen, wann liebt mich Jakob endlich zu? Ich bin geliebt. Und Gott hat mich gesehen und hat mich angesehen und er hat mich berührt und hat etwas in mir bewegt, was mir so viel Freude, Glück, Bedeutung, Erfüllung gibt, dass ich mich nicht mehr auf Jakob konzentrieren muss. Ich bin wer? Ich bin jemand vor Gott. Und das hat ihr Heimat gegeben, das hat ihr Geborgenheit gegeben, Stärke und Kraft. Jakob und Laban hatten doch ihr Leben gestohlen. Und Leas Fehler war es zusätzlich, dass sie gute Dinge wie Ehe, Familie und Kinder absolut gesetzt hatte. Und daran dann mehr und mehr zerbrochen war. Aber als sie sich an Gott hängt, bekommt sie ihr Leben zurück. Als sie sich an Gott hängt, bekommt sie Freiheit zurück. Sie wird frei. Es heißt, danach bekam sie keine Kinder mehr. Sie hatte aufgehört, irgendwie Jakob zu versuchen zu überreden, dass er sie doch irgendwie angucken würde. Etwas hatte sich in ihr verändert. Sie hatte ihr Verlangen nach der einen großen Liebe und Schönheit des und an die eine Schönheit des Universums gegangen, an die eine große Liebe, die tatsächlich nicht enttäuscht. Sie hatte das Ziel gefunden und sie bekam Liebe zurück. Sie wurde dann nicht enttäuscht und das war ihr Durchbruch. Das Verlangen war gestillt. Und dann tat Gott noch etwas für sie, was wir heute wissen. Sie gebar Juda. Und Juda war der Sohn, von dem der kommende König der Juden und der kommende König der ganzen Welt stammen würde. Jesus kommt aus dem Stamm Juda. Gott kam zu einer Frau, die ungewollt war, übersehen, ignoriert, hässlich. Und er machte sie zur Mutter von Jesus. Lea ist aufgeführt im Stammbaum Jesu. Nicht Rahel, nicht die, die alle bewundern, nicht die Wunderschöne, sondern die Ungeliebte, die Ungewollte. Ist das nicht eine geile Geschichte? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Ich finde, diese Geschichte ist eine Adventsgeschichte. Eine Geschichte der Sehnsucht, dass etwas in dieser Welt und in mein Leben kommt, das mir irgendwie nochmal Glück ermöglicht, Erfüllung ermöglicht. Jakob und Lea sitzen ja beide irgendwie im Dreck und hoffen, dass da nochmal was Neues in ihr Leben kommt. Dass da eine Situation entsteht, die nochmal alles ändert. Und das ist doch die Adventssituation. Das ist Advent, Zeit der Sehnsucht, dass da nochmal irgendetwas in mein Leben hineinkommt, was irgendwie die Dinge auf den Kopf stellt. Ich meine, ich kenne euer Jahr 2017 jetzt nicht. Ihr kennt meins auch nicht. Aber ich wette, wir haben Ähnlichkeiten. Ich wette, wie ich Dingen in 2017 nachgerannt bin, ihr auch 2017 Dingen nachgerannt seid, wo ihr dachtet, wenn ich das habe, wenn ich das ermöglicht kriege, wenn wir das schaffen, dann wird sich alles ändern. Dann wird was richtig Gutes passieren. Dann wird endlich richtig was gut. Aber was war? Kaum hatten wir es geschafft, kaum war es passiert, da sind wir schon wieder aufs Nächste geguckt, aufs Nächste fokussiert, dem Nächsten nachgerannt, in der Hoffnung, dass es dieses Mal irgendwie werden würde. Und jetzt starren wir alle auf das Ende dieses Jahres, aufs Weihnachtsfest und hoffen, dass es ganz großartig, ganz friedlich und ganz fröhlich zugeht. Dass alle am Ende zufrieden sind. Und das wäre ja auch irgendwie toll. Aber was passiert, wenn es nicht wird? Was ist, wenn Weihnachten ein Desaster ist? Und was ist, wenn Weihnachten wunderschön ist? Wenn Weihnachten gelingt und alles super ist? Ich wette, du wachst dann den nächsten Tag auf und denkst, ja, war ganz schön. Und jetzt Silvester. Hoffentlich wird Silvester richtig, richtig super. Es ist eine endlose Geschichte. Advent. Sehnsucht. Aber dann ist es auch eine Weihnachtsgeschichte, weil Lea erlebt, dass Gott zu ihr kommt. In die ganze Gebrochenheit ihres Lebens. Verheiratet mit einem Mann, der sich ihr nicht zuwendet. 4 Kinder in dem Versuch, irgendwie etwas zu werden. Sie ist am Kämpfen und am Ringen gewesen. Und dann kommt dieser Yahweh und kommt die Leiter herunter in ihr Leben. Zu der ungewollten, ignorierten, zum hässlichen Entlein, den niemand war. Und er sagt, ich stelle dein Leben auf den Kopf. Ich schreibe eine neue Geschichte in dein Leben. Ich gebe dir Würde, ich gebe dir Adel. Und egal was war und egal was kommen sein wird, ich sehe dich und ich bin bei dir. Und ich feiere die nächsten Feste mit dir zusammen. Ich feiere nicht die nächsten Niederlagen mit dir zusammen. Aber du darfst wissen, ich bin da. Ich bin mittendrin in deinem Leben. Und ich gieße einen Strom des Trostes und der Geborgenheit, des Heimatgefühls in dir aus, dass du weißt, wo du hingehst und woher du kommst. Und dass es jemanden gibt, der dir ganz, ganz viel bedeutet. Und das ist, was ich euch Weihnachten wünsche. Dass egal, ob Weihnachten gelingt oder ob Weihnachten total das Drama wird, dass ihr euch daran erinnert. Es ist egal. Wichtig ist, dass da einer hinabgestiegen ist in dein Leben und bei dir ist. Und dir Würde und Glanz und Bedeutung gibt. Amen.